Gute und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Frag Calcio hier auf dem Kanal. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr seid mindestens genauso im EM-Hype wie ich. Es sind nur noch ein paar Tage Stand der Aufnahme, bis es endlich losgeht und ich kann sagen, ich kann mal warten, bis da der Ball rollt und das erste Spiel angepfiffen ist. Pünktlich zur EM gibt es auch was Kleines Organisatorisches direkt zu Anfang, denn es ist wahrscheinlich mein erstes oder vorletztes Video, bevor es in Richtung EM geht. Da werde ich nämlich für einen Monat raus sein, nämlich bevor ich zu Calcio kam, war von Anfang an klar, dass ich bei der EM noch anderweitig im Einsatz sein werde. Ich bin nämlich für die UEFA in München bei deren Fanfest am Start mit meinem Podcast Pfosten rettet und meinem Kumpel sind wir da und machen Bühnenprogramm und haben Gäste da und es wird richtig, richtig cool. Trotzdem blicke ich da mit einem lachenden und einem weinenden Auge hin, weil ich natürlich auch sehr, sehr gerne diese Europameisterschaft mit den Jungs zusammen irgendwie gestaltet hätte, aber das war planungstechnisch leider einfach nicht anders möglich. Deswegen wundert euch nicht, falls ihr mich jetzt ab Startschuss der EM einen Monat nicht mehr seht. Ich komme auf jeden Fall wieder, so viel steht fest und freue mich dann natürlich danach weiter Videos für euch zu produzieren. Und ich würde sagen, wir haben einiges hier auf dem Zettel. Es sind wieder sehr, sehr viele coole Fragen eingeschickt worden. Und wir starten rein mit einem kleinen Quickfire. Und oh, shame on me, ich habe einfach den Namen nicht aufgeschrieben. Doch, da ist er doch. Wundervoll. Der weiße Gandalf 616 fragt nämlich... 616. Moin Alex, hier ein kleines Quickfire. Bitte wähle immer den Spieler, der in seiner Prime der bessere Fußballer war, komplett unabhängig von seiner Karriere als Gesamtwerk. Und hat immer Duos geschickt und ich muss jetzt aus dem Stegreif entscheiden, wer da die bessere Prime hatte. Wie gesagt, nicht die Karriere als Gesamtwerk, sondern wer am höchsten geflogen ist an einem einzelnen Tag quasi oder in einer einzelnen Saison vielmehr. Starten rein. James Rodriguez versus Isco. Bauchgefühl direkt James Rodriguez irgendwie. Isco hatte auch ein, zwei richtig, richtig gute Saisons, war aber glaube ich, hat sich ein bisschen mehr erstreckt und James Rodriguez war wirklich ein geisteskranker Baller in seiner Prime, also einfach aus dem Bauch James Rodriguez. Eden Hazard und Neymar, und da habe ich eine ganz, ganz, ganz klare Meinung zu, es muss Eden Hazard sein. Eden Hazard war in dieser Phase in der Premier League bei Chelsea, bevor er zu Real Madrid gewechselt ist, wahrscheinlich der beste Spieler der Welt, aber zumindest Top 3 Spieler der Welt, auf jeden Fall. Neymar war das auch zu Zeiten, aber diese eine Saison von Hazard, die war halt einfach wirklich geisteskrank und da kam auch keine einzelne Saison von Neymar ran, zumindest nicht eine, an die ich mich erinnern kann. Messi gegen Ronaldo. Ja, Messi gewinnt das Ganze natürlich über die Karriere, knapp, sehr, sehr knapp, habe ich auch schon mal beantwortet, aber die Frage ist ja nach Prime. Aber ich glaube, Messi hatte ja auch diese eine 92-93 Tore-Saison, irgendwie sowas. Und das fliegt schon sehr viel höher als irgendwie die... Aber Ronaldo auch. Ronaldo ist auch Europameister, Messi ist Weltmeister. Ja, aber das war dann wieder... Ich gehe mit Messi. Wir müssen das hier... Es ist Quickfire, es ist nicht Erklärfire. Also, Thomas Müller gegen Coutinho ist für mich relativ easy. Coutinho, Thomas Müller ist in meinen Augen einfach jemand, der sehr konstant auf sehr hohem Niveau gespielt hat und nicht so einen klassischen Peak hatte. Und Coutinho dementsprechend hier über ihn gepickt. Und der letzte ist Jan Koller gegen Niklas Füllkrug. Und ich frage mich gerade, wann ist denn Niklas Füllkrugs Prime? Das müsste ja dann eigentlich jetzt sein. Und da finde ich super schwierig, das zu bewerten, weil die ist ja anscheinend noch nicht vorbei. Die Frage ist jetzt, wie er bei der EM irgendwie zum Einsatz kommt. Kai Havertz scheint sich ja so ein bisschen dann nach vorne zu mogeln. Deswegen würde ich auch da aus dem Bauch heraus einfach Jan Koller nehmen, weil ich mich einfach noch erinnern kann, was der für ein krasses Monster war mit seinen 2 Metern. Aber Niklas Füllkrug hat Potenzial, dass wenn die Prime jetzt die EM beinhaltet und da jetzt irgendwie 5 Tore macht oder so, dass das halt dann darüber fliegt. Das weiß ich natürlich jetzt noch nicht. Aber ja, ich glaube, ich würde Jan Koller nehmen. Liebe Grüße aus der Nähe des größten Clubs Deutschlands. Jetzt ist natürlich die Frage, ob Club der Fußballclub gemeint ist oder Club der, also wo DJs sind. Ich gehe nicht in Club, deswegen keine Ahnung, was da die größten Clubs sind. Ich nehme einfach mal DJ. Weil der größte Club ist ja relativ klar. No disrespect an andere Clubs. Wo könnte denn der größte Club Deutschlands sein? Eigentlich muss es Berlin sein. Berlin ist doch so eine richtige, hat doch voll die Clubszene, oder? Ich sag Berlin, komm. Aber das hätte er was anderes geschrieben. Ich weiß es auch nicht. Weiter geht's. Flugiston43 fragt von Discord. Wie gesagt, ihr könnt auch immer Fragen einschicken über das Community-Tab in Discord. Da gibt's einen Frag-Calcio-Reiter quasi. Da könnt ihr mal draufgehen und dann werden eure Fragen eventuell genommen. Falls ihr noch nicht am Start seid, gerne mal auschecken. Discord immer sehr, sehr cool. Da interagieren wir auch gerne mit euch. Und da gibt's immer die neuesten News. Und ihr könnt eben, wie gesagt, bei Frag-Calcio mit dabei sein. Und er oder sie, ich weiß es nicht, fragt, ist die Verpflichtung von Miroslav Klose beim 1. FC Nürnberg eine gute Idee? Grüße aus dem Tal der Ahnungslosen. Was ist das Tal der Ahnungslosen? Leute, also zumindest ein kleiner Hint wäre halt ganz nett, ne? Der größte Club Deutschlands, okay. Ich weiß es nicht. Wer ist denn ahnungslos? Wer hat denn keine Ahnung von irgendwas? Ich weiß es nicht. Egal. Wir gehen rüber zu Miroslav Klose. Ist ja heute irgendwie bekannt geworden, dass der gute Mann beim ersten FC Nürnberg unterschrieben hat und dementsprechend dort der neue Trainer wird. Und ich habe mir mal so ein bisschen seinen Werdegang angeschaut, um hier ein Fazit zu ziehen. Denn um fair zu sein, Miroslav Klose ist ja jetzt nicht jemand, der in der breiten Öffentlichkeit irgendwie Trainerwesen war und dass man es irgendwie so krass wahrgenommen hat, sondern er war halt ab 2016 Co-Trainer bei den A-Junioren der Nationalelf beim DFB, ab 2018 dann U17-Coach vom FC Bayern München und dann ist jetzt zum SCR Alltag in die österreichische Bundesliga gewechselt. Bei den Bayern war sein Punkteschnitt 2,22, das ist ordentlich, aber die Frage ist auch, wie sehr man das bewerten will, weil es halt die U17 des FC Bayern ist. Die sind wahrscheinlich relativ dominant unterwegs gewesen. Ob das jetzt da so seine Leistung war, ist schwer zu beurteilen. Und beim SCR Alltag muss man ehrlich gesagt sagen, ist er schon, man kann schon sagen, gescheitert. Ich glaube, es ist ein Verein, der zumindest ein bisschen in Richtung obere Tabellenhälfte schielen möchte und das ist mit dem Fußball, den er da hat spielen lassen, irgendwie nicht so richtig geglückt. Hat dort 0,83 Punkte im Schnitt gesammelt und die reguläre Saison auf dem 9. Platz beendet von 12, sind es ja, glaube ich, weil ich glaube, in Österreich ist ja, dass dann so zweigeteilt wird in Playoffs und Klassenerhalt. Und wurde dann am 24. Spieltag eben nach dieser Teilung dann entlassen, weil der Klassenerhalt zu dem Zeitpunkt gefährdet war. Also ich glaube, das Prädikat des Scheiterns, das kann man ihm da schon aufdrücken, wenn ich jetzt gar nicht so krass negativ sein will. Es hat so ein bisschen österreichische Company-Vibes, also ein Trainer, der bei seinem Club mehr oder weniger gescheitert ist. Klar, Company ist erst aufgestiegen, dann abgestiegen. Da haben wir auch in der Company Reaction drüber geredet. Das ist schon nochmal was anderes. Aber es ist jemand, dessen Name, glaube ich, vorauseilt. Ich glaube, wenn man an Miroslav Klose als Trainer denkt, denkt man vor allen Dingen an einen sehr integren Menschen, dem man diesen Job als Trainer und gerade auch diesen Job als Man-Manager von Spielern, glaube ich, sehr, sehr gut zutrauen kann. Weil ich glaube, dass er einfach als Persönlichkeit da perfekt reinpasst. Das Problem ist halt, dass er es von den Leistungen her bis jetzt noch gar nicht gezeigt hat. Wenn du es beim SCR Alltag nicht schaffst, was lässt darauf schließen, dass du es dann beim Club schaffen könntest? Das ist halt so ein bisschen das Problem. Was ich sehe, es ist sehr, sehr viel Risiko. Ist der Name da vielleicht wieder größer als das Trainertalent? Man weiß es nicht. Auf der anderen Seite war es jetzt halt auch nur eine Station, die nicht so richtig funktioniert hat. Ich finde den Schritt aber schon, es ist schon ein Schritt nach oben. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie anders seht, aber ich finde, der Club ist doch deutlich, deutlich größerer, als dass der SC Alltag ist. Ich bin jetzt nicht so Österreich-affin, was den Fußball dort angeht. Vielleicht sehe ich das auch irgendwie anders. Aber ja, es ist ein großer Schritt. Die Euphorie ist natürlich da. Ich habe das gelesen, habe direkt in meine Story gepackt, dachte mir so voll geil. Und dann habe ich erst mal drüber nachgedacht, mir so, okay, eigentlich hat er noch nie so richtig gezeigt, was denn so richtig abgeht. Und ich habe ein Gefühl, und das Gefühl ist, es wird irgendwie nicht klappen, weil er einfach zu wenig gezeigt hat. Ich finde, er hat bei Alltag natürlich, und das ist natürlich auch klar, wenn du ein neuer, junger, ambitionierter Trainer bist, dann spielst du natürlich jetzt nicht defensiv Fußball first, sondern du willst halt irgendwie progressiv da irgendwie was verändern, den Verein. Das hat er bei Alltag halt auch gemacht. Hat halt versucht, nicht Mauerfußball, sondern ambitionierten Offensivfußball eben zu spielen. Das hat aber eben nicht geklappt, hat, glaube ich, 44 Gegentore in seinen 24 Spielen dort kassiert, also ordentlich was auf die Hütten bekommen. Und die Frage ist halt, ob das beim Club irgendwie passt. Ein Club, der auch schon Bundesliga-Ambitionen langfristig hat. Ein Club, den ich sehr, sehr gerne wieder in der Bundesliga sehen würde. Und ich würde jetzt einfach mal, und ich weiß, ihr habt auch ein bisschen zu meinem Bauchgefühl ein bisschen was gesagt. Ich bin ein sehr bauchgetriebener Mensch, aber natürlich versuche ich auch Statistiken mit einfließen zu lassen. Klar, kein Ding. Ich finde es vom Namen her cool und ich hoffe, ich wünsche ihm alles Gute. Aber ich frage mich, ob das wirklich funktionieren kann und ich bin Stand jetzt, glaube ich, eher, was ich von ihm mitbekommen habe, eher so auf dem Nein-Trip. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren überzeugen. Weiter geht's mit der Frage von Cybot Gaming 2781. Servus, der FC Bayern plant einen mittleren Umbruch und De Ligt ist Verkaufskandidat Nummer 1, weil man Gehalt einsparen will und er einen Markt hat für so eine hohe Ablöse. Was ist deine Meinung dazu und wer sollte außerdem verkauft / gekauft werden? Das ist natürlich eine Frage, die bedarf eigentlich einer ganzen Episode, deswegen handeln wir das, glaube ich, Schritt für Schritt ab, aber nicht im kompletten Detail, weil sonst bin ich hier 40 Minuten, wenn wir jetzt den ganzen Transferpolitik des FC Bayern irgendwie erklären. Aber die Frage ist ja zweigeteilt. Es geht ja erstmal um De Ligt und vor allen Dingen liebe Grüße aus der Wiege des Vogtlandes. Ein Vogt ist doch jemand, der so ein kleines Gebiet beherrscht, oder? Also zumindest war das früher. Heute gibt es wahrscheinlich keine Vogte mehr. Dementsprechend, ich habe irgendwie direkt Bayern-Vibes. Also, dass das irgendwo in Bayern ist. Deswegen sage ich es in der Nähe von Nürnberg. Die Wiege des Vogtlandes Nürnberg. Man kennt sie auf jeden Fall. Also, wir gehen rüber zu De Ligt. Ich muss sagen, Ich kann verstehen, warum er in der Defensive Verkaufskerl Nummer 1 ist, aus den genannten Gründen. Hier wurde gesagt, man spart Gehalt an. Ich habe geschaut, er hat ein Jahresgehalt von knapp 9 Millionen, das ist jetzt nicht so wenig. Marktwert liegt aktuell bei ihm bei 65 Millionen Euro und ich glaube, für ihn gibt es halt auch einen Markt, weil er immer noch relativ jung ist, weil er immer noch eine gewisse Ceiling hat und ich glaube, der ein oder andere Club, der hätte schon Bock auf ihn. Deswegen macht das schon Sinn, dass man, wenn man jemanden verkaufen möchte, und das ist natürlich so, wenn ein neuer Trainer kommt, der will immer neue Spieler holen, vielleicht hat er ein anderes Profil im Kopf, was er als Innenverteidiger eben haben will, dass man da irgendwie an ihn denkt. Ich habe nur das Gefühl, dass generell bei den Bayern gerade sehr, sehr viel über Verkäufe geredet wird und dafür, dass man jetzt sich so schwer getan mit der Trainersuche und auch so viele verschiedene Namen da rumkursiert sind. Jetzt Kompany und der will jetzt alles umschmeißen. Da tue ich mich ein bisschen schwer mit. De Ligt würde ich aber trotzdem noch mitgehen. Ich finde schon, dass er gute Leistungen gezeigt hat, aber er war halt auch ab und zu mal verletzt und ab und zu auch mal unsicher und so. Das ist natürlich auch klar, wenn du da nicht so krass im Tritt bist. Der hat schon ordentlich viele Spiele gemacht, also in den 2 Jahren, die jetzt, weil er müsste ja seit 2022 hier sein, hat er schon auch gute Leistungen gezeigt. Das kann man ihm nicht wegnehmen, aber ich verstehe es. Und deswegen wäre De Ligt auch ein Verkaufskandidat auf meiner Liste, wenn ich denn einen haben müsste. Dazu gehört natürlich auch noch, dass es heute bekannt wurde, dass man relativ einig sich mit Jonathan Tavol ist, zumindest auf persönlicher Ebene. Die Ablöse wird wohl noch verhandelt. Er will wohl zum FC Bayern wechseln. Und das wäre ja schon mal ein Ersatzkandidat, dem man angeblich linker Innenverteidiger zumindest zutraut, zu spielen. Fände ich persönlich ganz cool. Natürlich fragen sich jetzt wieder einige, warum geht Tavol zu den Bayern? Ist das nicht ein Rückschritt? Ja, Leverkusen ist Meister geworden, aber ihr müsst auch wissen, der FC Bayern ist natürlich immer noch der etwas größere Club, gerade was so Champions-League-Niveau angeht. Ich sage nicht, dass Leverkusen das nicht packen kann, auch irgendwie in der Champions League gut zu performen und jetzt langfristig die Wachablösung hervorzurufen. Aber ich glaube, es wird sehr, sehr viel schwieriger, als jetzt diese eine Saison irgendwie suggestiert, glaube ich. Und deswegen wäre ich da mal vorsichtig. Ich kann es auf persönlicher Ebene schon verstehen. Deswegen haben wir jetzt den Lichtteil der Frage, glaube ich, abgehandelt. Ansonsten hat er ja noch gefragt, wer sollte außerdem verkauft / gekauft werden? Gekauft ist super schwierig, ich habe es ja gerade schon angerissen. Wenn ich jetzt das irgendwie im Detail machen würde, dann würden wir einfach super, super lange hier sitzen. Es gibt natürlich ein paar Namen, die irgendwie rumgeistern. Mit Palinha sollte man auch schon relativ weit sein, laut Medienberichten. Wobei ich mich auch so ein bisschen frage, das war ja eigentlich Thomas Tuchels Wunschspieler, der geht jetzt, dann kommt Kompany. Da habe ich auch schon wieder das Gefühl, okay, man hat halt irgendwie schon vorgebaut mit dem Spieler. Das Profil sagt einem okay zu, dann nimmt man den halt mal mit. So ein bisschen wie das bei Sacha Boué halt auch so war, wo man eigentlich dachte, okay, der Transfer ist vielleicht ganz cool, aber braucht man den gerade wirklich? Weiß ich jetzt nicht. Und dementsprechend, wait, habe ich überhaupt auf Aufnahme gedrückt? Ich habe auf Aufnahme gedrückt, oder? Das müssen wir hier einen Cut machen, sorry. Ich habe auf Aufnahme gedrückt. Ei. Man kann es auch irgendwie lustig drin lassen, ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall auf Aufnahme gedrückt. Oh Mann, ja, sorry, ich war bei Sacha Boué. Bei Sacha Boué war das ja irgendwie so ein bisschen ähnlich. Da hat man ja auch gesagt, okay, den kann man jetzt bekommen. Das ist ein Spieler, der hat Talent, passt auf links, rechts. Na, so semi halt, ne? Aber den nehmen wir mal mit. Ich weiß nicht, ob es jetzt bei Palinha auch so ist. Es war ja eigentlich Tuchels Wunschspieler. Ich kann natürlich nicht in Vincent Kompanys Kopf reinschauen. Was die Verkaufsliste angeht, da ist ja jetzt auch so der Bericht gewesen, dass man Gnabry, Kimmich, Masraoui, Coman und Goretzka, dass die wohl alle gehen dürfen, nicht gehen müssen, aber gehen können, wenn sie denn Abnehmer finden. Und das scheint ja so ein bisschen das Problem zu sein, dass da noch keine Angebote zum jetzigen Stand am Start sind. Ich glaube, sehr, sehr viele Clubs warten natürlich auch erstmal die EM ab und schauen, okay, wie performen die Spieler da. Im Falle eines Gnabry ist das natürlich jetzt schwierig, Goretzka ebenfalls. Masraoui, ich weiß gar nicht, ob während der Sommerpause mit Marokko irgendwas geht, wahrscheinlich eher weniger, aber zumindest Kimmich und Coman sind ja dabei. Ja, wenn ich jetzt aus dem Bauch heraus schauen müsste, wen ich da verkaufen würde, Gnabry verstehe ich, warum man nicht so zufrieden mit ihm ist, hat jetzt irgendwie, war viel verletzt, Form war nicht so gut. Kimmich würde ich auf jeden Fall behalten, ist eine der Identifikationsfiguren des Vereins, du kannst auch nicht die kompletten Säulen irgendwie verkaufen, das macht in meinen Augen keinen Sinn. Masraoui hat Auf und Abs gehabt, kann natürlich beide Seiten bekleiden, was auf jeden Fall für ihn spricht. Da musst du wieder auf der Außenverteidigerposition auch nachlegen. Oder du sagst halt, ey, ich traue jetzt auf die nächste Saison Sacha Boué, wir haben es gerade angesprochen, dem das halt zu, das irgendwie vernünftig zu gestalten. Dann wäre das auch okay. Kingsley Coman würde ich super ungern abgeben, weil ich eigentlich ein großer Fan von ihm bin. Nicht nur seit seinem Tor im Champions-League-Finale per Kopf, sondern ich mag ihn einfach als Spielertyp sehr, sehr gerne. Aber auch der ist natürlich brutal verletzungsanfällig. Deswegen kann ich auch verstehen, warum man da in Richtung Verkauf tendiert. Und Leon Goretzka, einfach für ihn. Leon, such dir einen neuen Club, wirklich. Also, ich wünsche dir alles Gute. Ich finde ihn persönlich extrem stabil als Typ. Aber ich habe das Gefühl, er und der FC Bayern, das wird irgendwie nicht mehr so ein richtig gutes Ende nehmen. Vielleicht ist es auch anders. Vielleicht kommt Kompany und sagt, Leon, ich baue voll auf dich. Du bist einer meiner Achter, Sechser, was auch immer, wie ich dann eben spiele. Aber ja, also ich verstehe zum Großteil, warum diese Verkaufsliste zustande kommt. Ich bin trotzdem skeptisch, weil man muss ein bisschen aufpassen, wenn du halt die Säulen deines Clubs irgendwie komplett verkaufst, dass du dann halt nicht zu... Ja, dass du nicht deine Identifikationsfiguren einfach verlierst. Das halte ich für schwierig, aber auch realistisch, dass das passiert. Man muss halt ein bisschen aufpassen, zumal ja Kompany auch nicht die Wunschlösung war. Und warum willst du dich für einen Trainer dann krass biegen? Ja, ich meine, ich lege das jedem jetzt auch in den Mund. Ne? Vielleicht ist es auch gar nicht Kompany, der das alles sagt, sondern die Obrigkeiten, die irgendwie mit XY nicht zufrieden sind. Das kann natürlich auch sein. Aber ja, das ist die Causa FC Bayern gerade. Es ist schwierig, Leute. FC Hollywood ist am Start, auf dem Platz, neben dem Platz. Ihr kennt das. Wir machen weiter mit der Frage von Emsig. Und Emsig fragt, Gude, moin Alex, wenn du aus jeder für die EM qualifizierten Nationen Spieler nominieren könntest, Spieler auswählen könntest, die nicht nominiert wurden, wie sähe dein Kader aus und deine Startelf? Viele liebe Grüße aus Düsseldorf. Das finde ich sehr, sehr gut, denn ich muss nicht Städte raten. Düsseldorf kenne ich, das ist neben Köln, war ich schon ein paar Mal und dementsprechend bin ich da sehr, sehr zufrieden. Also, wir dürfen eine Startelf bauen aus Spielern, die nicht nominiert wurden für ihre Teams. Und da habe ich mal so ein bisschen durchgeschaut, was denn so möglich ist. Um fair zu sein, habe ich es folgendermaßen gemacht. Ich habe gesagt, es zählen keine Spieler, die verletzt sind aktuell, weil die könnten ja dann auch in diesem Szenario nicht spielen. Macht dann also keinen Sinn. Also Gavi, Alaba und Schlager, die sind auf jeden Fall nicht dabei. Ob die es geschafft hätten oder nicht, ist dann auch wieder die andere Frage. Alaba bestimmt. Und Leute, die irgendwie aus anderen Gründen nicht dabei sind, die dazu führen könnten, dass sie nicht spielen dürfen, wie zum Beispiel Sandro Tonali wegen seiner Wettsperre oder Paul Pogba wegen seinem Dopingskandal. Die habe ich jetzt hier auch mal nicht berücksichtigt. Auch da wieder mit Vorbehalt, ob die reingekommen wären, ist die Frage. Also, wir starten rein im Tor. Da haben wir jemanden, der nicht aus Leistungsgründen nicht mehr dabei ist, sondern aus zwischenmenschlichen Differenzen mit seinem Trainer Domenico Tedesco. Wir gehen mit Courtois im Tor, ist glaube ich von den zu Hause gebliebenen mit Abstand der beste Keeper. Deutschland auch ein paar gute Keeper noch zu Hause, keine Sorge. Hugo Lloris ist auch nicht mit dabei, aber der ist auch schon 38 und spielt in der MLS, also weiß ich nicht, ob der eine Rolle gespielt hätte. Aber Thibaut Courtois nach Streit mit Tedesco zu Hause geblieben, könnte theoretisch spielen, hat ja auch CL-Finale gespielt und dementsprechend ist der gute Mann im Tor. Wir gehen Viererkette aus José Gaya auf der linken Seite, der es nicht an Grimaldo und Cucurella vorbeigeschafft hat. Balde war ja auch verletzt, also ich glaube, der hätte so oder so Schwierigkeiten gehabt, in den Kader zu kommen. Machen dann weiter in der Innenverteidigung mit Mats Hummels und Eric Dier. Für mich zwei sehr gute Innenverteidiger. Ich finde, Eric Dier hat seinen Wechsel bei dem FC Bayern sehr, sehr gut gemacht. Hätte sich einen Platz in der Elf der Three Lions verdient. Vielleicht auch nur auf der Bank, aber Gareth Southgate, der schwierigst auszusprechende Name mit dreifach TH. Ich habe es hinbekommen, ich bin glücklich. Hat ihn nicht mitgenommen, aber ich nehme ihn mit in dieser Elf und nehme ihn, wie gesagt, Mats Hummels. Und auf rechts nehmen wir Reece James, sehr, sehr guter Rechtsverteidiger. Der ist... Jetzt überlege ich gerade, ist der wegen Verletzung raus? Nein, oder? Habe ich jetzt irgendwas geskippt? Ich glaube nicht. Wenn ja, verzeiht es mir. So, dann spielen wir 4-4-2. Haben also eine Viererreihe im Mittelfeld davor. Links gehen wir mit einem Engländer, rechts gehen wir mit einem Engländer. England hat einfach brutal viele Leute nicht mitgenommen, die alle sehr, sehr gute Qualitäten eigentlich haben. Wir haben links Marcus Rashford und rechts Jadon Sancho auf den beiden Flügelpositionen, die dafür ein bisschen Wirbel sorgen können. Da hätte man einen oder anderen auch mitnehmen können. Wir hätten ja auch Jack Grealish nehmen können. Ich habe mich am Ende zwischen den dreien für diese beiden jetzt hier entschieden. Ich glaube, das geht klar. In der Mitte des Feldes nehmen wir dann noch Leon Goretzka mit und ich habe jetzt zwei Namen stehen. Ich habe Henderson stehen und Verratti. Verratti ist nicht dabei, wahrscheinlich wegen Saudi-Arabien und Leistungsgründen und Henderson, ich will eigentlich Henderson nicht mitnehmen wegen diesem ganzen Saudi-Arabien-Wechsel und er war ja eigentlich immer jemand, der sich so für die Minderheitenrechte eingesetzt hat und das hat schon seiner Karriere so ein bisschen, gerade in, was mein Bild von ihm angeht, einen krassen Abbruch getan. Aber leistungstechnisch Verratti oder Henderson? Komm, wir nehmen Verratti. Goretzka, Verratti in der Mitte und vorne haben wir dann noch zwei Stürmer. Wir nehmen Joshua Zirkzee. Warum ist dieser Mann nicht nominiert für die Niederlande? Kein Mensch weiß, was Koeman da verzapft. Gott sei Dank ist ja Marzen noch nachnominiert. Der wäre safe auch sonst Linksverteidiger gewesen. Aber auch nur, weil sich De Jong verletzt hat und ich glaube, Koopman ist es auch raus. Dementsprechend Zirkzee vorne drin, neben Mathys Tel. Zwei Bayern, der eine Ex, der andere noch amtierend. Mathys Tel finde ich eigentlich sehr, sehr cool, ein Spieler. Und dass der im Frankreich-Kader keinen Platz hat, ist auch irgendwo klar. Aber ich fände es cool. Die Frage ist jetzt, wie weit wird diese Elf kommen? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man, je nachdem welche Gruppe, könnte man es auf jeden Fall überleben. Aber in der Todesgruppe D oder so, wahrscheinlich eher weniger. Aber ich bin eigentlich zufrieden mit der Elf. Ich glaube, ich hab was ganz Gutes verzapft. So, jetzt muss ich mal was trinken, weil mein Hals... Ich war so viel unterwegs am Wochenende, ich habe so viel geredet. Da merke ich jetzt immer noch die Nachwirkung von. Also, wir machen weiter und bleiben im EM-Kontext. Mit der Frage von Schalker 9102. Sollte Marc-André Ter Stegen am Freitag im Tor stehen? Kurz und knackig, nehmen wir auf jeden Fall mit. Es ist eine super, super schwierige Frage, weil da extrem viel einfach drin liegt. Zum einen gibt es natürlich die aktuellen Leistungen von Manuel Neuer. Er ist gefühlt nicht mehr der Manuel Neuer, der er mal war. Und gefühlt sieht das Julian Nagelsmann nicht, weil er die Legacy zu hoch bewertet. Keine Ahnung, vielleicht, ich weiß es nicht. Also im Spiel gegen Real, der Patzer, der, kann man schon so sagen, der das Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund gekostet hätte und dann damit vielleicht auch noch den Titel. Das ist schon natürlich eine schwere Bürde, die er dann zu tragen hätte. Aber es ist halt so, wenn er den Ball einfach hält, dann bleibt es weiter 1-0. Natürlich, hätte Fahrradkette, bin ich auch kein Freund von, das wisst ihr, aber kann man so sehen. Dann gab es die drei Patzer im Spiel gegen, was, Hoffenheim? Ich glaube, es war Hoffenheim, die auch nicht gut waren. Und jetzt auch wieder gegen Griechenland sah er auch wieder nicht gut aus, das eine oder andere Mal. Also er wirkt einfach ein bisschen lethargischer, ein bisschen unkonzentrierter vor allen Dingen auch, weil ich verstehe, dass du irgendwie körperlich nicht mehr so die Spritzigkeit einfach hast, wenn du irgendwann in die Ende deiner 30er halt kommst, aber so die Konzentration, dass die irgendwann nachlässt, ich weiß nicht, da denke ich mir immer so, das verstehe ich nicht so richtig. Und ich glaube, wenn Manuel Neuer jetzt 32 Jahre alt ist und nicht die Legacy hat, die er hat, dann ist er nicht mehr im Tor. So, und das würde ja dann im Umkehrschluss wiederum bedeuten, dass die Bewertung, die Nagelsmann jetzt gerade vornimmt, eigentlich nicht so richtig fair ist. Und man sollte den Spieler nicht danach bewerten, wer er mal war und was er alles geleistet hat, sondern eigentlich, wenn wir nach Leistungsprinzip gehen, das ist ja das, was Julian Nagelsmann immer so schön nach vorne gestellt hat, dann sollte Marc-André Ter Stegen im Tor stehen. Und ich bin gerade, ehrlich gesagt, selber zu dieser Conclusion gekommen. Das steht ja nicht so auf dem Blatt. Ich hab's mir offen gelassen. Aber ich find's fair. Ich finde, es ist zu viel eigentlich mittlerweile. Wenn es so ein, zwei Sachen, ich verstehe natürlich auf der anderen Seite auch, dass man jetzt nicht sich hinsetzt und sagt, okay, wir haben eine designierte Nummer 1, bei dem ersten Patzer wechseln wir sofort, weil es bringt ja auch Unruhe ins Team. Ich glaube nur, dass Julian Nagelsmann ein krasses Problem hat, und zwar, wenn das während des Turniers nochmal passiert und du dann wechseln musst, dann sorgst du natürlich für noch mehr Unruhe. Auf der anderen Seite gilt das natürlich auch, wenn du jetzt Marc-André reinpackst und der dann patzt im ersten Spiel, ne? Also ihr merkt, es ist eine super, super verzwickte Wahl. Ich glaube, ich würde Ter Stegen reinmachen. Einfach weil, ich habe letztens noch eine Statistik gesehen, dass der, ich glaube die EM21 hat er ja wegen Verletzung verpasst oder so. Und ansonsten bei jedem anderen Turnier 0 Einsatzminuten natürlich hatte. Weil er immer auf der Bank saß, immer dabei gewesen ist, aber nie gespielt hat. Und für einen so guten Keeper, der er ja ist, tut mir das einfach auch ein bisschen leid. Deswegen sage ich, Freitag Ter Stegen ins Tor. Boah, dass ich das mal sage. Ich war eigentlich immer großer Neuer-Verfechter. Aber man muss doch natürlich objektiv bleiben und fair sein. Ich glaube, das ist in Ordnung. So, weiter geht's mit der Frage von Levinson Ultra WOB. Was hältst du von der Causa Hummels und Terzic? Treibt das für dich einen Keil zwischen Mannschaft und Trainer? Oder ist das in Ordnung, das so anzugehen? Wer es nicht mitbekommen hat, Mats Hummels hat sich nicht öffentlich, sondern intern geäußert, dass er schon bleiben würde, nur halt, wenn Terzic geht. Und das ist natürlich crazy, weil Hummels Vertrag läuft aus und er hat intern das eben hinterlegt, dass er nicht mehr mit Edin Terzic weiterarbeiten möchte. Gründe dafür sind, glaube ich, nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Ich muss dazu sagen, ich finde es sehr, sehr schwierig, dass das jetzt öffentlich ist, weil ich finde es fair, dass er für sich eine Entscheidung trifft und sagt, ey, unter dem Trainer macht mir das vielleicht nicht so viel Spaß, ich habe irgendwie andere Sachen im Kopf, wie ich spiele, wie die Mannschaft eingestellt ist und so, das ist in Ordnung, die Spieler sind auch nur Menschen, die haben auch Gefühle und er geht jetzt auf seinen Karriereabend halt eben zu und muss für sich ganz genau entscheiden, was er davon eben raushaben möchte. Aber dass es an die Öffentlichkeit geht, ist halt nicht geil, weil in der Frage ist ja impliziert, treibt das für dich einen Keil zwischen Mannschaft und Trainer? Irgendwie schon, also wenn ein Spieler sagt, ich bleib nur, wenn der Trainer geht, das ist schon eine krasse Aussage, oder? Also ich finde schon. Ich will das aber Hummels gar nicht unterstellen, dass er das bewusst getan hat, um das an die Öffentlichkeit zu bringen, sondern ich glaube eher, dass er vielmehr einfach egoistisch gehandelt hat und das ist auch in der Hinsicht total okay. Egoismus ist ja auch nicht immer was Schlechtes, ne? Also Leute, denkt auch manchmal an euch selber, das ist manchmal auch wichtig. Und in seinem Alter muss man sich einfach Gedanken über seine Prioritäten und seine Zukunft machen. Problem ist natürlich, dass Terzic nach der Saison jetzt nicht unentlastbar, aber schon sehr, sehr nah dran ist, weil wann hat Dortmund mal ein CL-Finale gesehen? Nicht oft. Und das täuscht natürlich über eine mittelmäßige Bundesliga-Saison hinweg, sage ich jetzt einfach mal. Aber man kann es ihm ja auch nicht wegnehmen. Er hat halt einfach sehr, sehr gut. Er ist aus der Todesgruppe rausgekommen. Er hat sehr, sehr gute Teams rausgeworfen. Unter anderem PSG. Also das ist natürlich schon ein Achievement, was Edin Terzic sich auf jeden Fall an seine Pinnwand heften kann. Trotzdem finde ich das Ganze irgendwie schwierig. Also es ist in Ordnung, das so anzugehen. Würde ich einfach mal sagen, ja, wenn es intern bleibt. Natürlich ist es im Profifußball immer sehr, sehr schwierig. Wir haben es auch bei den Bayern gesehen, dass da auch oft irgendwie Sachen geleakt werden, von wem auch immer. Das ist halt einfach nicht geil, weil es halt einfach meistens zwischen den Personen halt ist. Und ich frage mich dann auch immer so, ist Mats Hummels zuerst auf Edin Zugang, hat gesagt, guck mal Edin, wie sieht's aus, können wir da mal drüber reden? Oder hat er es über seinen Rücken, hinter seinem Rücken gemacht? Ja, es sind alles Spekulationen, Leute. Spekulation über Spekulation. Ich glaube, Hummels wird gehen. Hummels nimmt nochmal ein Jahr Italien mit, da sehe ich ihn irgendwie. MLS ist ja wohl irgendwie, hat er wohl ausgeschlossen, da ist ja Marco Reus gerade eventuell hin unterwegs. Deswegen sage ich, Hummels nach Italien, Terzic bleibt auf dem Trainerstuhl. Ich muss trinken, ey, es ist krass. Weiter geht's. Yakuza 869 fragt, Moin Alex, da du beim Trikot-Ranking nicht mit dabei warst, möchte ich fragen, was sind deine Top 3 Heim- und Top 3 Auswärtstrikots dieser Europameisterschaft? Liebe Grüße aus dem selbsternannten Kulturzentrum in Holstein. Ja gut, nehmen wir mit. Holstein brauche ich keine Stadt mehr raten. Ist Holstein eine Stadt? Oder ist es ein Gebiet? Jetzt habe ich wieder, ich setze mich immer in Fettnäpfchen nach Fettnäpfchen, Leute, ne? Fettnäpfchen nach Fettnäpfchen. Egal, wir gehen einfach rein in Trikot-Ranking. Heimtrikot, relativ easy. Belgien, in keiner Reihenfolge. Also Belgien finde ich sehr, sehr geil. Dieses rot-goldene, bei mir um die Ecke, wo ich wohne, ist so ein Trikotshop. Also einfach so ein Sportgeschäfteladen. Aber die haben immer mal wechselnde DM-Trikots im Laden hängen. Und da hing jetzt die letzte Woche das Belgien-Heimtrikot. Das sieht einfach auch im Real Life wunderschön aus. Deswegen das auf jeden Fall. Italien, weiteres Adidas-Trikot. Ich finde, Adidas hat einen sehr, sehr guten Job gemacht, für diese EM-Trikots zu designen. Die sehen eigentlich alle durch die Bank weg sehr gut aus. Cleanes, blaues Trikot. Nehmen wir mit. Und so ein bisschen Underdog-Call ist, glaube ich, die Schweiz. Ist, glaube ich, von Puma ausgerüstet. Die sind oft irgendwie, also von meinem Empfinden, nicht so cool unterwegs. Aber ich finde gerade den Schnitt sehr, sehr nice. Und dieses Zusammenspiel von den Rottönen gefällt mir einfach sehr. Also das sind die Top 3 Heimtrikots. Deutschland wäre das vierte gewesen, wenn man ehrlich ist. Also das finde ich auch sehr, sehr cool mit diesem Übergang. Aber das sind so meine 4 S-Tier-Trikots, glaube ich, bei der EM. Ich habe jetzt einfach mal, gute Doppelung gibt es trotzdem, aber ich wollte nicht zweimal Deutschland drin haben. Weil das dann ein bisschen biased ist. Also, Auswärtstrikots, wieder Belgien. Krüge hat sich das geholt. Ich habe es gestern an Krüge gesehen. Oder war es vorgestern? Ich weiß es gar nicht. Und habe mich sofort verliebt. In ihn natürlich und auch in das Trikot. Es sieht im Real Life auch richtig, richtig cool aus. Belgien hat wahrscheinlich die stabilsten Trikots mit Deutschland in dem Turnier, würde ich behaupten. Deutschland, ich finde das Auswärtstrikot ultra geil. Ich verstehe, dass es manche auch nicht fühlen. Wenn man es nicht fühlt, weil da irgendeine Secret Message hinter ist, da weiß ich nicht. Wenn man es ästhetisch nicht fühlt, kann ich komplett nachvollziehen. Ich finde es ultra geil, dass man sich sowas getraut hat. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich glaube, das wäre das erste Trikot aus der gesamten Europameisterschaft, was ich mir holen würde, wenn ich mir denn eins holen würde. Deswegen Deutschland auswärts ist dabei und Schottland. Leichtes Mintblau mit so lilanen Details. Das sieht irgendwie clean aus. Habe ich aber noch nicht im Real Life gesehen. Also kann sein, dass das vielleicht dort dann ein bisschen weniger cool kommt. Aber ich fand es sehr, sehr schön, als ich es mir auf Bilder angeschaut habe. Gut, das war mein kleines Mini-Trikot-Ranking. Weiter geht's mit der Frage von Nils Morris 1902. Tag Alex, da du ja Bayern-Fan bist, würde mich mal interessieren, wie du dazu kamst. Also gibt es eine Geschichte dazu oder ist es beispielsweise durch die Familie dazu gekommen? Und was sind deine schönsten Momente als Fan des Clubs? Viele Grüße vom Niederrhein, die Elf vom Niederrhein. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht drüber reden, in welcher Region Deutschland das unterwegs ist. Das kriegen wir auch so hin. Ja, Bayern-Fan ist ja immer so ein Ding, ne? Da wird ja einem immer so sofort irgendwie Erfolgsfan hinterhergeschrien. Ich muss sagen, sowas tangiert mich persönlich wirklich überhaupt gar nicht. Also das ist gar kein Ding, das kann mir gerne jemand sagen. Wie kam es dazu? Es kam durch meinen Vater. Mein Vater ist eigentlich Bayern-Fan seit seiner Kindheit. Mein Vater hatte eine Kindheit in einem strengen Elternhaus, wo es sehr, sehr wenig Geld gab und deswegen war da nicht so viel Aufregendes zu holen, aber die Highlights waren halt immer, wenn abends Fußball lief und das war meistens die Nationalelf, ne? Weil Liga und so war damals, glaube ich, noch ein bisschen was anderes und dementsprechend saß da mein Vater als kleiner Bub hinterm Sessel von seinem Vater und hat dann da irgendwie so rumgeschielt und sich die WM 74 unter anderem angeschaut. Da müsste er dann 10 Jahre gewesen sein, mein Vater ist 64 geboren. Und wie das so als Kind ist, du bist halt ja eher Fan von irgendwelchen Spielern, die du dann cool findest. Und da waren einfach sehr, sehr viele Bayern-Legenden am Start. Ne? Also Franz Beckenbauer, Sepp Maier unter anderem, die da rumgelaufen sind. Und so hat er so ein bisschen zum Club gefunden. Das hatte nichts mit geografischer Nähe zu tun. Wir kommen nicht aus Bayern. Unsere Familie war eigentlich immer aus dem Rheinland. Also mein Vater ist, glaube ich, in Eitorf geboren, ich in Troisdorf. Also alles so in diesen Sphären unterwegs gewesen. Deswegen haben wir beide auch eine große Affinität zum 1. FC Köln, weil da war ich zum ersten Mal im Stadion. Den Club finde ich auch ultra cool. Ich fand Podolski richtig nice, aber ich bin halt durch meinen Vater, glaube ich, relativ früh zum FC Bayern gekommen, weil bei mir war es dann ähnlich. Ich habe Nationalelf geschaut und da sind halt auch so viele geile Klose und was weiß ich, Schweini, Poldi, der dann auch später bei den Bayern war, rumgelaufen. Und Oliver Kahn, ich war auch ein riesen Oliver Kahn-Fan. Also meine früheste Erinnerung an irgendwas im Leben ist die WM 2002, da war ich 5 Jahre alt gerade. Und wie Oli Kahn da patzt gegen R9 im Finale. Und da habe ich bitterlich geweint. Also ich war riesen Oli Kahn-Fan und für mich kam es halt eher von den Spielern zum Verein. Und meistens wechselst du nicht den Verein. Ich bin der Meinung, es gibt gute Gründe, den Verein zu wechseln, wenn der Verein irgendwas komplett Lostes macht und du sagst, damit kann ich mich nicht mehr identifizieren. Dann ist das okay. Und das wäre auch in Ordnung, wenn man das bei den Bayern wegen irgendwie Katar-Sponsoring und so weiter und so fort getan hätte. Habe ich nicht. Ich bin weiterhin Bayern-Fan und das bleibe ich auch wahrscheinlich bis an mein Lebensende, weil ich das einfach durch meinen Vater irgendwie so ein bisschen mitbekommen habe. Und der zweite Teil der Frage war ja, was mein schönster Moment als Fan des Clubs war. Und ich glaube, das war tatsächlich das erste Mal, dass ich in der Allianz Arena war. Das ist noch gar nicht so lange her. Vielleicht kriegen wir es auch hin, dass ich irgendwie dem Editor ein Bild schicke von mir vor der Allianz Arena. Dann können wir das vielleicht hier irgendwo einblenden, vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich es vergessen. Wenn ja, tut es mir leid. Da bin ich mit meinem Vater hingefahren. Der hat mir das nämlich geschenkt und meinte, ich lade dich ein. Ich weiß noch ganz genau, er hat mich irgendwie vom Friseur abgeholt oder so damals. Es war 21, glaube ich. Müsste 21 gewesen sein. Und saß im Auto und hatte dann so eine Träne im Auge und meinte so, ey, wir fahren nach München. Und ich war richtig glücklich. Ich war vorher noch nie in der Allianz Arena, weil es einfach sehr, sehr weit von Köln weg ist und auch geldlich schwierig zu realisieren war. Tickets und Anreise und was weiß ich, das haben wir uns einfach früher nicht leisten können so. Und deswegen waren wir immer eher im Raum Köln unterwegs. Und als ich da ins Stadion gelaufen bin und die Choreo da war, das war beim Spiel gegen Villarreal, wo Bayern 1-0 verloren hat im Viertelfinale. Das war natürlich kein geiles Spiel, aber für mich war es trotzdem ein super Erlebnis. Da war die Choreo, wo leider gerade Gerd Müller relativ frisch verstorben war. Die sah super aus, die Stimmung war krass und mir war das Ergebnis am Ende auch ehrlich gesagt egal. Es war einfach nur ein tolles Erlebnis. Ich war noch im Museum da mit ihm und ich glaube, das war schon auch, das mit meinem Vater auch zu erleben, mit ihm zusammen, das werde ich, glaube ich, niemals vergessen. Und das war einer der, glaube ich, schönsten Momente meines Lebens generell auch und dementsprechend auch einer der schönsten Momente als Fan dieses Clubs, würde ich behaupten. Gut, weiter geht's. KatataFisch99 fragt, angenommen, der aktuelle DFB-Kader müsste für einen Monat in Quarantäne. Wie würde dein 26-Mann-Ersatzkader aussehen, inklusive Startelf? So, Leute. Und Full Transparency, ich habe mich hingesetzt, es hat sehr, sehr lange gedauert. Ich bin so viele Spieler durch. Ich habe mir gedacht, okay, wen kannst du alles mitnehmen, aus welchen Pools kannst du irgendwie schöpfen? Und ich fand es ein sehr, sehr geiles Experiment. Deswegen, mein 26-Mann-Kader sieht wie folgt aus. Am Ende machen wir natürlich auch noch eine Startelf. Im Tor haben wir Nübel, den es leider erwischt hat. Der darf nicht mit zur EM fahren. Ich meine, er ist vielleicht auch trotzdem im engeren Kreis dabei, trainiert mit, was weiß ich. Aber er ist nicht im Kader. Stefan Ortega, den viele auch anstelle von Oliver Baumann geredet haben, finde ich auch okay, den mitzunehmen. Und Diandre Ramay. Ich weiß nicht, ob man ihn Ramaj Ramay ausspricht, von der Eintracht für 6 Millionen zu Ajax gewechselt, dort eine brutale Saison gespielt und dementsprechend so ein kleiner Underdog-Pick für die dritte Position in diesem Kader, was Keeper angeht. Dann haben wir eine Abwehr und generell muss man dazu sagen, ich habe mich für ein System entschieden, was Deutschland nicht spielt normalerweise, für ein 3-4-2-1 mit zwei Halbraum-Zehnern. Das führt dazu, dass wir den einen oder anderen gecuttet haben, der diese Position nicht so richtig gut spielen kann, weil ich habe versucht, das so aufzubauen, dass man das auch taktisch irgendwie hinbekommen kann. Für die linke Abwehrseite, also die linke Schiene, haben wir zwei Leute dabei, zweieinhalb, weil einer, der später kommt, kann halt auch spielen. Robin Gosens und Jan-Niklas Beste. Finde ich beide sehr, sehr geil auf der linken Schiene. Wer in der Startelf steht, schauen wir gleich noch. Rechte Schiene haben wir Joscha Wagnumann mit dabei und Riedle Baku. Weiß ich nicht. Ich habe auch kurz an Marius Wolf gedacht, der hat leider den Cut nicht gemacht. Ich fühle den sehr, aber der konnte nicht mit. Und in der Verteidigung haben wir dann Hummels, Ginter, Bissek und Malik Ciao mit dabei. Können auch noch Kevin Schlotterbeck mitnehmen oder, also da gibt es auf jeden Fall einige Leute. Das sind meine vier Innenverteidiger. Mittelfeld besteht bei mir aus Goretzka, Emre Can, Anton Stach, Angelo Stiller und Vitali Janelt, der eine gute Saison spielt bei Brentford in der Premier League, hat glaube ich von allen möglichen Minuten irgendwie 92% oder so abgerissen, also der fliegt so ein bisschen unter dem Radar. Finde ich auch gut, dass wir den mitgenommen haben. Und im Angriff vorne, Ich nenne euch einfach mal alle Namen, die ich dabei habe. Es ist Brian Gruder, Karim Adeyemi, Julian Brandt, Marcel Hartl, finde ich sehr, sehr geil, Johnny Burkhardt, Marco Reus, Kevin Schade und Marvin Ducksch und zwei Zweitliga-Legenden, Fabian Rehse und Robert Glatzl. Die sind auch mit dabei. Und jetzt machen wir eine Startelf. Es ist ein wilder Kader, Leute. Ich habe bestimmt noch irgendwen vergessen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Reaktion darauf. Aber ich finde es sehr, sehr gut. Wir gehen, wie gesagt, im 3-4-2-1 rein mit zwei Halbraumzehnern hinter einem Stürmer. Ich finde das eigentlich ganz geil. Dann können die Flanken irgendwie durch, irgendwie auf meinen Stürmer ein paar Flanken schlagen. Finde ich ganz gut. Also Tor, Nübel, keine Diskussion. Dann haben wir Ciao links, weil er einen guten, schwachen Fuß hat. Hummels in der Mitte. Ich glaube, Hummels in der Dreierkette in der Mitte ist seine beste Position. Und Jan-Aurel Bissek auf der rechten Seite. Mir fällt gerade auf, ich habe nur vier Innenverteidiger für drei Positionen dabei. Das ist eigentlich ein bisschen dumm. Aber Emre Can kann es auch. Das ist meine Ausrede. Dann haben wir Yannick das Beste auf der linken Flanke. Standardschütze par excellence. Rechts haben wir Joscha Wagnumann. Doppel-6, Goretzka, Emre Can. Also das Team, das klingt echt gut, wenn ich das so vorlese, finde ich. Und ich habe das nicht umsonst gemacht, diese zwei Halbraum-Zehner, weil ich eine kleine Dortmund-Connection haben wollte. Julian Brandt und Marco Reus bekleiden diese Halbräume. Die können das sehr, sehr gut. Deswegen habe ich auch Marcel Hartl mitgenommen, weil ich auch dem zutraue, das ein Stück weiter vorne hinzubekommen. Brian Gruder eventuell auch. Adeyemi ist halt eher so derjenige, den du dann vorne nochmal reinwirfst in der 80. der vorne irgendwas macht. Fabi Rehse ist für mich wahrscheinlich auch eher so als Wingback eingeplant, weil ich traue dem auch nicht so richtig zu, die Halbräume zu bestücken. Aber das auf links könnte der Safe und Kevin Schade, auch nicht so richtig der Halbraum ziehen. Aber das passt schon. Und vorne im Sturm, Leute, packen wir Robert Glatzl hin. Ja, wir können Ducksch packen. Es wäre vielleicht die bessere Idee, aber ich habe Bock, dass wir einen Zweitligastürmer drin haben. Robert Glatzl spielt eine gute Saison. Eine sehr, sehr gute Saison sogar. Und bietet ein gutes Spielerprofil an. Dementsprechend, Nübel, Ciao, Hummels, Bissek, Beste, Goretzka, Can, Wagnumann, Brandt, Reus, Glatzl. Jetzt habe ich komplett dumm mit den Fingern mitgezählt, ist aber egal, ihr habt trotzdem verstanden, wie die Elf aussieht. Und das ist der Quarantänekader, falls es wieder irgendein, wir wollen es nicht hoffen, Virus gibt und niemand mitfahren kann, außer denen, die nicht dabei sind. Gut, und dann kommen wir zur letzten Frage, die ist off-topic und kommt von TheAlexG8LP, wahrscheinlich Let's Play, Junge, dass man sich auch noch Let's Play nennt, Alter. Sagt man noch Let's Play heutzutage? Wir machen ein Let's Play, FIFA 25 Let's Play? Ja, weiß ich nicht. Frage ist die folgende, wie kam es dazu, dass du dir ein Gesichtstattoo hast machen lassen? Wann und wie hast du dich dazu entschieden und was bedeutet es? Ich muss generell sagen, das haben mir sehr, sehr viele Leute schon geschrieben und mich auch gefragt und ich rede natürlich sehr, sehr gerne drüber, weil es wahrscheinlich für viele irgendwie ein richtig krasser Schritt ist, sich was ins Gesicht zu tätowieren. Für mich gar nicht irgendwie. Also ich habe zu Tattoos eigentlich eine sehr laxe Beziehung. Ich bin so oft ins Studio gegangen, hab mir gedacht, so, ich weiß gar nicht, was ich will, hab mir die Bücher angeguckt, hab gesagt, ja, wie sieht das denn aus, wollen wir nicht das machen? Und hab es mir einfach tätowiert. Ich mache mir da nicht so krass viele Gedanken drüber. Nicht, dass ihr das nicht machen solltet, ne? Also ich glaube, tendenziell ist es schlau, sich Gedanken darüber zu machen, wie man aussehen möchte und was man auf seiner Haut halt haben will. Aber ich bin einfach sehr, weiß ich nicht, sehr spontan unterwegs, was das angeht. Und das finde ich auch sehr, sehr gut. Mir war halt relativ früh in meinem Leben klar, dass ich Tattoos sehr, sehr gerne mag und dass ich mich wahrscheinlich komplett zutätowieren will. Ich sehe auch nur noch nicht so aus mit 27, weil das einfach am Geld gelegen hat. Ich weiß auch schon wieder so lange nicht mehr. Ich muss auch unbedingt mal wieder gehen. Aber Gesichtstattoo fand ich auch immer cool. Ich würde mir, glaube ich, niemals irgendwie so richtig krasse Sachen ins Gesicht machen. Also so voll hier irgendwie so ein Panther oder so, sondern so kleine Subtle-Sachen sind irgendwie cool. Und ich finde, es steht mir auch irgendwo. Ich habe mir tatsächlich, das habe ich mir ein bisschen länger überlegt tatsächlich dann und habe mir das auch mal ins Gesicht gemalt mit so einem Fineliner für so eine Woche und habe dann gedacht, okay, findest du das gut? Fand ich gut. Und ich wusste eigentlich immer, dass ich es machen wollte, deswegen war es nicht so eine krasse Entscheidung, sondern ich habe einfach nur auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Das ist auch mit den Eltern immer so ein Ding. Meine Eltern sind Gott sei Dank sehr, sehr tolerant. Ich liebe die über alles und meine Mutter war skeptisch. Ich kam dann nach Hause damit und sagte, sieht ja voll geil aus. Und da wusste ich, okay, alles easy. Natürlich ist es auch ein Privileg, das machen zu können. Ich arbeite natürlich in einem Job, wo ich aussehen kann, wie ich will. Also ich kann mir jetzt die Haare grün färben und weiß ich nicht, ich kann auch das hier machen und das hat keine Konsequenzen für irgendwen, außer dass irgendwelche Leute das halt nicht fühlen, aber das ist mir persönlich egal. Ich glaube, ich bin generell einfach jemand, der das Privileg hat, sehr selbstsicher mit seinem Äußeren, wie er sich kleidet und was für Tattoos er macht und so, das ist mir halt eigentlich egal, was da andere Leute denken, so. Und das hat halt nicht jeder, deswegen ist es, glaube ich, gut, dass man sich da irgendwie Gedanken drüber macht. Und zum letzten Punkt, was bedeutet es? Nicht so richtig viel. Also ich habe einen Mond, meine Schwester hat eine Sonne. Und wir haben einfach irgendwann gesagt, ey, es wäre doch voll süß, wenn wir so ein Geschwistertattoo machen. Und sie wollte unbedingt eine Sonne. Und da habe ich gesagt, ey, dann mache ich einfach einen Mond. Das ist so, wir sind auch sehr verschiedene Menschen. Und das passt doch eigentlich ganz gut. Das ist eine süße Idee. Und dann mache ich den einfach ins Gesicht, weil das passt halt einfach ganz gut und gibt dem Gesicht so eine nice Shape. Also Leute, ich möchte nicht, dass jetzt jemand zusieht und dann sagt, der Alex hat gesagt, ich muss mir keine Gedanken über meine Tattoos machen. Deswegen tätowiere ich mir jetzt hier irgendwas Blödes auf den Oberschenkel. Macht euch Gedanken. Weil ich kenne sehr, sehr viele Leute. Ich habe viele Freunde, die auch tätowiert sind, die im Nachhinein sagen, oh, hätte ich das mal anders gemacht, das gefällt mir irgendwie nicht mehr so. Deswegen, es ist schon ein großer Schritt, auch wenn ich den für mich vielleicht so ein bisschen kleinreden will, weil ich einfach persönlich das anders sehe. Das ist ja auch vollkommen normal. Und dementsprechend macht das, worauf ihr Bock habt, aber seid euch dessen bewusst, dass es natürlich auch irgendwo Konsequenzen hat, wenn ihr eine Wohnung sucht oder eure neue Freundin, die Eltern kennenlernt. Die finden das dann vielleicht nicht so nice. Habe ich persönlich jetzt noch nicht erlebt. Also klar, irgendwelche Kommentare unter Videos oder so, aber das ist okay. Sieht aus wie Monte, keine Ahnung, das juckt mich persönlich jetzt nicht. Aber es hat Konsequenzen, die will ich gar nicht wegdiskutieren. Ja, und Konsequenzen hat auch dieses Video für euch, denn ihr schreibt hoffentlich ein paar nette Sachen in die Kommentare, habt hoffentlich auch den Kanal schon abonniert und geliked. Gerne den Discord einmal auschecken, falls ihr Bock habt, im Frag-Calcio mit dabei zu sein. Ansonsten nächste Woche, wenn der nächste wieder dran ist, ich weiß gar nicht, wer dran ist, auch wieder Fragen über das Community-Tab in YouTube einschicken. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was die EM gibt. Ich habe richtig, richtig Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe auch, dass ihr einen wundervollen Tag habt. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Haut rein. Ciao, ciao.